Guten Abend, Julius.
Guten Morgen, Christian.
Wie geht's dir?
Mir geht's ausgezeichnet.
Es gibt keinen Grund, guten Morgen zu sagen.
Bei mir ist um 12. Bei dir ist es?
18 Uhr.
18 Uhr. Also bitte, bitte, nicht nur ich, sondern auch unsere ZuhörerInnen sind alle ganz gespannt. Wo bist du? Wie geht's dir? Wie spät ist es? Wo sitzt du ganz genau? Ich möchte das alles wissen.
Ich bin in einem Hotelraum. Sagt man das Hotelzimmer? Ich bin in einem Hotelzimmer in Taipei. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan. Nicht zu verwechseln mit Thailand, was leider oft passiert irgendwie den Menschen, dass sie Thailand und Taiwan verwechseln. Aber es wird uns heute nach dieser Folge nicht mehr passieren. Und ich bin im 12. Stock. Ich bin in einem 12-stöckigen Haus aufgewachsen und das war für mich immer so, 12. Stock war das Höchste. Und hier ist es irgendwie gar nichts, weil ich gerade, wenn ich aus dem Fenster gucke, auf den berühmten Turm Taipei 101 schaue, also Taipei 101. Und der war das erste Hochhaus, was über einen halben Kilometer groß war. Komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Bitte?
Unvorstellbar, sage ich. Unvorstellbar.
Ja, aber es wird ja jetzt gerade ein Haus gebaut, was über einen Kilometer hoch ist in Saudi-Arabien, in Jeddah. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung nochmal geguckt. Du kannst diese Wolkenkratzer bauen, dann sind sie für eine Weile die größten, aber dann werden sie immer wieder abgehängt. Das war ganz lange so, dass das Empire State Building in New York das größte war, 40 Jahre lang, glaube ich. Und dann ging es immer so Schlag auf Schlag. Und der Taipei Tower 101 lohnt sich wirklich sehr. Ich erzähle davon nachher noch ein bisschen.
Kannst du ihn kurz zeigen, bitte, damit es auch alle glauben?
Der ist 506 Meter hoch und ich glaube, es sind 100 Etagen oder noch mehr. Sag mir mal, ob man es sehen kann, weil ich gerade nicht...
Man sieht das ganz ausgezeichnet. Man glaubt es wirklich,
Es ist, der ist auch eine sehr schöne Form. Schaut euch die Bilder an, bitte. Es ist ein ganz hervorragendes Türmchen. Und ich bin in Taiwan auch ein bisschen verschnupft, weil ich bei einer Konferenz gewesen bin jetzt, 4 Tage. Und die hat, es ist extrem herrlich hier, man schaut auf so einen Berg, das ist der Elefantenberg, da ist Dschungel drauf, da kann man Sport machen und laufen und die Stadt ist extrem schön, Hightech, Taipei lohnt sich wirklich extrem. So sehr, dass ich 3 Tage jetzt in einem Raum ohne Fenster verbracht habe, in dem die Klimaanlage alles auf 18 Grad runtergekühlt hat, während draußen sind so 34, 35 Grad und alles schön anzusehen, aber eben gerade ist diese Konferenz zu Ende gegangen und jetzt bin ich hier, jetzt habe ich die lange Antwort gegeben auf eine kurze Frage.
Du hast dir also nach einer 3-tägigen Konferenz jetzt extra die Zeit für mich genommen. Was steht heute, das müssen wir noch kurz erklären, oder du musst das, was steht noch auf deinem Rahmenprogramm für heute Abend und wann kommst du eigentlich zurück und wir sehen dich in Person wieder?
Also es ist, danke für die Frage, heute ist der 10.10. Das soll man ja nicht verraten bei aufgezeichneten Sendungen, aber es ist ein ganz besonderer Tag, es ist der Nationalfeiertag von Taiwan. Double 10 wird er auch genannt, also zweimal die 10, weil es der 10. Oktober ist. Und heute gibt es ein Feuerwerk und dieses Feuerwerk läuft diesen Turm hinauf und ich sitze halt in meinem Hotelzimmer, kann direkt draufschauen und vor mir hier unten ist der Infinity Pool und daneben ist eine große so Lounge Area und da trifft sich nachher die Gruppe, mit der ich hier bin auch und man kann direkt auf dieses 100 Meter entfernte riesige Feuerwerk gucken, was dann den Turm, der besteht so aus ineinander geschachtelten kleinen Elementen.
Wie so Bambus.
Ja genau, das läuft so hoch und runter und der ist von außen verziert und du weißt, dass wenn einer Feuerwerk kann, dann sind es die Chinesen und die werden dann wahrscheinlich hier heute Abend um 10 Uhr auch noch richtig was abliefern an diesem Tag. Ja. Also das ist dann das Ende auch des Programms und des Rahmenprogramms. Morgen habe ich einen Tag frei, da kann ich endlich Sauerstoff zu mir nehmen, nochmal ungefilterten Sauerstoff und dann fliege ich morgen Abend zurück und bin schwuppdiwupp, 14 Stunden später bin ich zu Hause.
Globalisierung macht es möglich. Die Globalisierung und Internationalisierung und der internationale Flugverkehr vor allem auch. Das finde ich sehr schön. Ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß heute. Ich würde dich bitten, davon ein Video zu machen, damit wir das dann hier jetzt einbinden können, wie dieses Feuerwerk abgefackelt wird.
Gerne.
Du musst auch so davor stehen.
Mach ich gerne.
Ja. Damit hast du ja auch schon ein Thema angesprochen. Sind das denn wirklich Chinesen, die in deinem Fall das Feuerwerk richtig gut können?
Ja, ich habe schon gesehen, wie du geschaut hast. Das sind Chinesen. Taiwan nennt sich selbst die Republic of China, also die Republik China. Das ist, wir wissen viel zu wenig über dieses Land. Ich habe auch ein paar Dinge mitgebracht, vielleicht wird es dann klarer, aber erstmal die erste Antwort ist ja, es sind Chinesen. Es gibt auch die Möglichkeit, sie Taiwaner zu nennen oder Taiwanesen, sagt man glaube ich auch. Aber es sind in erster Linie Chinesen, die nach dem Bürgerkrieg der zwischen Kommunisten und Nationalisten getobt hat in Festlandchina. Geflohen sind auf die Insel, hier kann man sich gut verteidigen. Und Chiang Kai-shek, kennen viele vielleicht auch schon mal gehört. Das war der Anführer in China, nachdem man den Kaiser losgeworden ist. Und der hat dann aber gegen die Kommunisten wiederum verloren, gegen Mao Zedong. Den Namen hat man auch schon mal gehört. Und während die das Festland für sich beansprucht haben, ist die Republik China, also Republic of China, auf diese Insel hier ausgewichen, nach Taiwan. Und dort sind sie bis heute. Und die Volksrepublik China, das ist die andere, PRC wird hier oft abgekürzt, People's Republic of China, die sagen, Taiwan gehört immer noch zu uns. Und das ist kein offizieller Staat. Und wir warnen jeden, der diesen Staat anerkennt, vor Konsequenzen. Und deswegen ist Taiwan auch nur von einer Handvoll Staaten überhaupt auf der ganzen Welt anerkannt. Es gibt dann darum, also wir müssen jetzt nicht zu sehr zu tief eintauchen, aber es gibt dieses sogenannte One-China-Principle, dass man sagt, es gibt nur eine offizielle Vertretung Chinas, aber trotzdem zwei verschiedene Chinas. Es ist eine sehr komplexe Situation. Die Chinesen aus der Volksrepublik achten sehr genau darauf, dass man Taiwan nicht anerkennt und dass man sich, weil sie das als Einmischung in ihre nationalen, in ihre innerstaatlichen Angelegenheiten versteht. Und die Street of Taiwan, also die Taiwanstraße, das ist der relativ dünne Kanal, der relativ dünne Meerenge zwischen dem Festland China und Taiwan, gilt als der Ort, an dem wir beide eigentlich aufgewachsen sind, nur ins Heutige transportiert. Also so wie West-Berlin immer im Kalten Krieg der Ort gewesen ist, wo man geglaubt hat, wenn es zu einem Dritten Weltkrieg kommen könnte, dann würde der dort beginnen. Also dann wäre das der Anlass. Diese Freiheit von West-Berlin mitten in der DDR, mitten im Ostblock, dafür steht Taiwan in vielerlei Hinsicht heute, weil einerseits die Schiffe, die durch die Taiwan Strait fahren, für sich beanspruchen, da darf man einfach frei durchfahren, während die Chinesen sagen, naja, so ganz klar und deutlich ist es nicht, uns nervt schon, dass da andauernd amerikanische Kriegsschiffe durchfahren, auch deutsche seit kurzem wieder. Und deswegen ist es eine politisch sehr heikle Situation hier in Taiwan und eine, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Man kennt vielleicht ein paar Dinge, auf die werde ich auch eingehen gleich über Taiwan, aber es ist wirklich, es lohnt sich extrem, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es heute versucht, unter die Leitfrage zu stellen, was sind daran die guten Nachrichten, weil es ja nicht der Globetrotter-Podcast hier und der Taiwan-Podcast, sondern es ist der Goodcast. Und deswegen habe ich aber gute Nachrichten wirklich gefunden. Und die Konferenz, bei der ich heute gewesen bin, die wir auch mit ausgerichtet haben, letztes Jahr in Berlin, da waren die Taiwaner bei uns. Jetzt sind wir quasi als Gegenbesuch, als deutsche Delegation in Taiwan. Diese deutsch-taiwanische Dialogplattform, wie sie sich nennt, zeigt auch den Weg nach vorne und zeigt, wie die beiden demokratischen Gesellschaften miteinander nach vorne schauen können und mit Zuversicht auch und optimistisch ihre Demokratien nicht nur verteidigen, es darf ja nicht immer nur so defensiv sein, sondern auch ausbauen in der Zukunft. Und dafür bin ich hier.
Sehr spannend. Dann würde ich dich bitten, überrasch mich mit guten Nachrichten.
Frag jederzeit dazwischen. Ich habe dich noch nie so leise erlebt irgendwie. Du scheinst dich zu interessieren.
Ist das die Logik, die du darin erkennst, dass wenn ich ruhig bin, dann interessiert es mich?
Ich habe irgendwie, oder du bist eingeschlafen.
Ja genau, das ist ein Standbild.
Aber ich habe das Gefühl, dass du dich interessierst für das, was ich gesagt habe.
Und dann habe ich das so gemacht.
Okay. Also, ich werde einmal kurz...
Tatsächlich finde ich ein super spannendes Thema.
Freut mich.
Weil, das kann ich dir sagen, ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen, der genau mit der Geschichte dieser beiden Nationen, dieser einen Nation, die irgendwie doch zwei sind, zu tun hat. Und zwar, das kann ich sehr empfehlen als Lektüre im Nachgang. Ich bin ja bekennender Anhänger oder Abonnent. Bekennender Abonnent des Reportagenmagazins. Ich kann das nur jeder Person empfehlen, die sich für lange, gut recherchierte Reportagen interessiert. Und ich habe gerade eine Reportage gelesen über Frauen, die Anfang der 2000er Jahre aus China nach Taiwan gegangen sind und dann in den Karaoke-Bars Geld verdient haben und dann sukzessive wieder zurückgegangen sind nach China. Und da hat eine Frau mit ihrer Mutter über diese Zeit gesprochen, wie sie das wahrgenommen hat, nach Taiwan zu gehen, dann wieder zurückzugehen, wie sich die Zeit gewandelt hat, wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat. Deswegen bin ich an dem Thema interessiert, weil ich es gerade vor zwei Tagen am Wickel hatte.
Cool, das ist wirklich spannend. Und die Geschichte, es ist halt extrem diffizil. Man fragt sich auch immer, kann es da eine Wiedervereinigung geben? Weil natürlich nicht. Irgendwie Die Republic of China hat lange auch den Anspruch gehabt, dass sie diejenigen sind, die als China sprechen. So war es auch bis in die 70er Jahre. Da war Taiwan quasi der Vertreter in den Vereinten Nationen, weil man nicht beide Vertreter gleichzeitig hat. Und dann hat man Taiwan, die Republic of China, rausgeschmissen und dafür die Volksrepublik aufgenommen. Und es ist natürlich, guck dir die beiden Länder an, die einen haben 1,2, 1,3 Milliarden Einwohner, sind so das Powerhouse, die einzigen, die sich wirklich selbst versorgen können, die aufstrebende Hypermacht auf der Welt, die fast, so scheint es, niemand aufhalten kann, während die anderen halt so eine kleine Insel davor haben mit deutlich weniger Einwohnern, auch strategisch irgendwie nicht sehr gut liegen, außer dass sie auf einer Insel sind und umgeben sind von vielen, die sie bedrohen oder die ganz anders leben möchten auch als sie selbst. Und deswegen ist es so interessant. Und es ist wirklich nicht so leicht, weil der Bürgerkrieg ja bis 1949 angedauert hat hier in China und man zu dem Zeitpunkt schon viele Fakten geschaffen hatte in der Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges, denn in China auch sehr viel länger ging. Der hat hier schon früher angefangen gegen die Japaner, die große Teile besetzt hatten, die auch Taiwan lange besetzt hatten vorher. Und deswegen gibt es auch kulturell sehr viele so japanische Reminiszenzen und sehr vieles, was so an Japan auch erinnert hier. Es gibt auch Ureinwohner und Menschen, die quasi nicht zu dieser Gruppe gehörten, die Han-Chinesen, die hergekommen sind. Und abgesehen davon gibt es eben auch hier indigene Völker, die aber größtenteils, glaube ich, integriert sind, die trotzdem auch ihre Geschichte jetzt erst anfangen zu erzählen. Alles sehr spannend und das zu verstehen, hilft einem, glaube ich, unsere Situation, unsere weltpolitische Situation, geopolitische Situation zu verstehen, wenn man weiß, wer hier alles welche Interessen hat und worum es gerade geht. Und darauf gehe ich jetzt ein. Ich will über Taipei 101 sprechen, über dieses Hochhaus, einfach weil ich direkt davor sitze und weil es wirklich faszinierend ist. Dann über die Hauptstadt ganz kurz was sagen, Taipei. Ich möchte einen Blick darauf werfen, dass Taiwan eine hochmoderne Demokratie ist. Eine Demokratie. Es ist immer schwer, sowas zu messen. Ich bin nicht so ein Fan davon, Rankings zu machen für Dinge, die ganz diffizil und komplex sind. Aber es gibt einen relativ anerkannten Index für Demokratien. Wie ausgebaut ist eine Demokratie? Ist es so, ist es eine richtig tolle Demokratie, wo jeder Einzelne seine Rechte irgendwie wahrnehmen kann, wo man Rule of Law hat, also wo Rechtsstaatlichkeit herrscht, wo man Pressefreiheit hat, wo man auf die Straße gehen kann, um zu demonstrieren, wo man jeden heiraten kann, den man möchte. Wenn man all diese Faktoren und noch viele andere zusammenrechnet, kann man sehen, ist es eine Demokratie, die so sehr weit oben ist oder eine, die ein bisschen weiter unten ist. Und Taiwan steht vor Deutschland in diesem Ranking. Es ist also eine sehr ausgeprägte, auch was Pressefreiheit angeht, eine sehr ausgeprägte Demokratie. Ich will aber auch nicht alles schönreden, innenpolitisch gibt es hier Polarisierung, die Parteien reden nicht mehr miteinander, man prügelt sich im Parlament. Also auch ganz ähnliche.
Drei-Parteien-System, habe ich das mir richtig gemerkt in Taiwan? Also zwei, eine sehr, sehr alte, eine, die Anfang der 90er dazugekommen ist und eine, die nochmal neu dazugekommen ist.
Genau, es ist kein Drei-Parteien-System, würde ein Politikwissenschaftler sagen, weil es nicht nirgendwo festgelegt ist, dass es so sein muss. Man sagt es immer ganz gerne, USA, Zwei-Parteien-System, da Drei-Parteien-System, manchmal ergibt sich sowas aus dem Wahlrecht, ob es ein Mehrheitswahlrecht ist oder ein Verhältniswahlrecht. In Taiwan sind drei Parteien momentan und mittlerweile vertreten im Parlament. Und die älteste, die du meinst, ist die Kuomintang. Das ist die nationalistische Partei in China gewesen, der Chiang Kai-shek angehört hat, der damals gegen Mao Zedong quasi gekämpft und verloren hat. So, also jede Menge positiver Entwicklung in all diesen drei Dingen. Ich fange mal an mit Taipei 101. Das ist dieses herrliche Gebäude hier gegenüber war von 2004 bis 2010 das höchste Gebäude der Welt. Also wirklich nur sehr kurz, wenn man überlegt, Empire State Building war es bis in die 70er Jahre, das ist Anfang der 30er fertiggestellt worden und dann gab es niemanden, der da dran vorbeigekommen ist. 101 Stockwerke, größer als die Petronas Towers damals, die vorher das größte Gebäude waren. Es sind ja so zwei Türme, die nebeneinander stehen. Das erste Gebäude weltweit, was höher war als einen halben Kilometer. Also einfach unglaublich. Und das in einer Region, ja, wo es auch Taifun und wo es auch Erdbeben geben kann. Und bis zur Eröffnung des Burj Khalifa, das ist vielen, glaube ich, geläufig als das aktuell höchste Gebäude der Welt, war das der Höhenweltrekord Ende 2010. Und es sind jetzt einige Gebäude im Bau. Gibt auch eine sehr interessante Wikipedia-Seite, habe ich gefunden, die das alles nochmal toppen werden. Unter anderem ein Gebäude in Saudi-Arabien, das über 1 Kilometer groß sein soll. Das ist auch schon zu einem Drittel fertig. Das Gerüst oder dieses so Gerippe ist schon so hoch und jetzt baut man quasi alles nur noch so von unten nach oben. Volles Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, so ein riesiges Gebäude ist natürlich immer auch ein Zeichen für wirtschaftlichen Wohlstand einerseits, sonst würde man sich das nicht bauen können, aber auch technisches Können, ne? Dass eine Nation, dass nur so eine Bevölkerung und dass ein Land in der Lage ist, derlei Häuser zu bauen und zu unterhalten, zeigt einfach, dass sie technisch voll was drauf haben. Und interessant ist, ich weiß nicht, wie gerne du Fahrstuhl fährst oder nicht, oder ob du lieber die Treppe nimmst, was natürlich in so einem Haus.
Ich fahre gerne Fahrstuhl. Ich weiß auch aus meiner Ausbildung als Sicherheitsingenieur, dass die Dinger einfach nie runterfallen.
Ja, bist du auch hier schon mal? Also bist du
Also es
sicher,
kommt
dass
darauf
du?
an, woran. Ich weiß, dass es bei sehr hohen, dass es insgesamt drei unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Das eine ist, dass sie zum einen natürlich computergesteuert werden. Also es gibt gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, unten, ich möchte gerne folgendes Stockwerk fahren, sondern es ist quasi, sie werden nach der Logik, also du kannst nicht mehr auswählen, wo du hinfährst, sondern sie werden nach der Logik geschickt, wo du vorher sagst, wo du gerne hinfahren möchtest. Und dann sind die zum Teil, weil die einfach zu hoch sind, musst du quasi zwischendurch umsteigen, um in einen anderen Aufzug einzusteigen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Ich will das dir jetzt nicht wirklich nicht vorwegnehmen, aber ich bin Fahrstuhlenthusiast. Ich liebe Fahrstühle. Es gibt zum Teil welche, die sich auch horizontal bewegen, nicht nur vertikal. Die dann
Wow,
quasi
das wusste ich
versetzt
nicht.
werden in andere Gänge.
Okay, good to know. Also hier fährt der Fahrstuhl vom 5. bis zum 89. Stock durch. Also schon mal ein ganzes Stück. Und das ist der schnellste Aufzug der Welt. Den Rekord konnte man ihn nicht nehmen. Was glaubst du von der 5. Etage bis in die 89.? Ja, du warst in der 5., da vielleicht ist da die Lobby. Die sind manchmal hier ein bisschen höher oder da ist irgendein anderes Einkaufszentrum und du gehst dahin und willst nach Hause, wohnst im 89. Stock. Wie lange brauchst du vom 5. bis zum 89. Stock, wenn du wieder in
Wenn du schon
deinen.
so fragst, wird es absurd wenig Zeit sein. 15 Sekunden.
37.
Okay.
Aber es ist der schnellste Fahrstuhl der Welt. Vielleicht fährt der in dem neuen Gebäude da schneller, aber
Aber wie ist das wird der mit einer Winde hochgezogen oder wie wird der?
er wird
Wahrscheinlich
hochgepustet.
nicht.
Vielleicht ist es so hydraulisch irgendwie, oder?
So machen die das. Da stehen unten ganz viele Menschen. Pusten den.
Maybe. Ich habe ja gesagt, Taifun. Da wird der Wind aufgefangen und dann später genutzt. Also 5. bis 89. Stock, 37 Sekunden.
Bestimmt keine Winde, ganz sicher nicht.
Nee, das muss, ich weiß ja nicht, also der ist in Schienen wahrscheinlich und dann funktioniert es wie ein Zug, so elektromagnetisch, dass er wie eine Bahn auf dem Gleisen fährt, ist er wahrscheinlich auch so ein Gleisen. Das habe ich aber nicht recherchiert. Ich weiß aber noch über den Turm, dass er sehr umweltfreundlich gebaut wurde. Also ein grünes Vorzeigeprojekt ist das erste und größte, nee, das ist das damals größte Gebäude der Welt, das die LEED-Platin-Zertifizierung für grünes Bauen erhalten hat. Ja, jetzt frag mich nicht, was das genau bedeutet, aber es geht um Materialien, es geht um die Art und Weise, wie die Baustelle organisiert wird und es geht darum, wie man das Ding, wenn man möchte, glaube ich, später auch zurückbauen könnte, ohne gleich die ganze Welt zu verpesten. Also ein grünes Vorzeigeprojekt und normalerweise zu Silvester kennt man dieses Gebäude auch. Achte mal beim nächsten Jahreswechsel drauf, da wird auch der Taipei 101 immer gezeigt, weil es dieses Feuerwerk gibt, was so durch die einzelnen Etagen jagt und so hoch und runter ewig lange geht. Und dieses Jahr ist es das erste Mal, weil ich hier bin, dass sie es auch am Nationalfeiertag mit einem Feuerwerk durchleuchten lassen.
Ach so, wegen dir. Ach so, ist gut, dass du das auch nochmal so rausstellst.
Es war nicht geplant. Und, das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, es gibt relativ häufig hier Erdbeben und Taifune. Und dann so ein Haus zu bauen, muss ja auch überlegen, das ist fertig geworden 2004 und kurz davor waren ja die Angriffe auf das World Trade Center und in der Zeit sind nicht viele Leute gerne in Hochhäuser gezogen und der Gedanke, so was mit diesen Hochhäusern und Wolkenkratzern passieren kann, war natürlich sehr bedrückend. Aber es ist auch ein Zeichen für die Resilienz, also für die Widerstandsfähigkeit, gerade von Taiwan, dass man so ein Gebäude bauen kann und das den Naturgewalten und auch so allem, was passieren kann, widersteht. Also sehr schön. Pagodenform, Glückssymbole sind so draußen angehangen, sieht alles sehr, sehr schön aus. Jeder sollte sich das mal anschauen. Ist so eine Mischung aus Innovationsfreude, zu der wir gleich auch noch kommen, aber eben auch Tradition und so mit buddhistischen Symbolen behangen und so mit südostasiatischen Dingen geschmückt. Also stellvertretend für Taiwans Aufbruch auch in die Zukunft und für die ingenieurtechnischen Superleistungen, obwohl natürlich die Taiwaner und gerade Taiwan eigentlich nicht für die großen technischen Dinge bekannt sind, sondern für die sehr, sehr kleinen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Also, Taipei 101 unbedingt mal anschauen und um hochfahren auf die Aussichtsplattform im 89. Stock.
Warst du oben?
Nee, ist nicht mein Ding.
Ach so. Hast du Höhenangst? Verrat's uns.
Nee, ich habe Fallsucht.
Zieht sich dann immer an den Rand und du willst springen, ja?
Ja, es ist ganz oft bei Menschen ist es nicht Höhenangst, sondern so Fallsucht, das, wovor sie Angst haben. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ich auf Hochhäusern bin. Ich bleib dann so stehen. So, Taipei. Jetzt komme ich zur Hauptstadt Taipei. Gibt zwei Schreibarten, irgendwie mit EH hinten oder mit EI. Taipei ist eines, glaube ich, eher das Englische und im Deutschen nutzt man das PEH. Du kennst es ja bei Beijing. Man kann Beijing sagen, aber auch Peking. Früher hat man Beiping gesagt. 2,7 Millionen Einwohner hier in der Stadt, rundherum, also mit so Vororten und Metropolregionen 7 Millionen. Also noch relativ handelbar im Vergleich zu vielen anderen Städten hier in der Gegend. Tokio ist ja auch nicht so weit weg. Das sind, ich glaube, da leben im größeren Ballungsgebiet leben 40 Millionen Menschen. Es gibt hier noch deutlich größere Städte. Trotzdem natürlich schon mal beeindruckend groß, wenn Deutschland mit den 7 Millionen die größte Stadt und mit dem Stadtzentrum auch so wahrscheinlich die zweitgrößte Stadt nach Berlin. Sehr traditionell, sehr modern, beides zusammen, sehr sauber, sehr schön. Die Menschen hier in Taipei, ich weiß nicht, wie man sie nennt, Taipeianer, gelten als sehr freundlich, sehr höflich. Ich kann nichts anderes berichten, aber ich war noch nicht so richtig draußen. Und eine Sache, für die diese Stadt bekannt ist, oder also eine vor allem, sind die Taiwanese Night Markets. Es gibt hier die Tradition, dass wenn das Licht weg ist, dass man dann so essen geht, so Kleinigkeiten, chinesische Küche hier genießt und ist besonders abwechslungsreich und gilt als mit so der Ort, wo du am besten südostasiatische Küche genießen kannst, weil während der Vertreibung der Chinesen, die mit Chiang Kai-shek gekämpft haben, es dazu gekommen ist, dass auch viele Köche aus dem ganzen Land, also aus ganz China, Festlandchina, China verlassen haben und nach Taiwan gekommen sind. Und deswegen hat man hier aus allen chinesischen Regionen Elemente. Was man sonst in einzelnen Regionen halt nicht so findet, es ballt sich alles hier, ist sehr bereichert, auch durch westliche Küche. Irgendwie leider, hat mir nicht so gut geschmeckt, aber Schnitzel ist so ein Ding, was gerade boomt hier. Aber es schmeckt anders als bei uns, weil es ist zwar Schnitzel, aber es hat so eine asiatische Panade.
Ja, so ah, Panko.
Was?
Nee, Panko-Panade.
Panko-Panade, genau.
Größere Flocken.
Nee, so das nicht. Das, ich weiß, was du meinst, aber so extrem ist es nicht. Heißt es Panko-Panade?
Ja, also das Mehl da drumherum heißt Panko und das gibt es in unterschiedlichen, weil du mich beim letzten Mal darauf angesprochen hast, dass ich das Wort so gerne verwende, würde ich es auch diesmal wieder sagen. Die sind von den Granulaten her unterschiedlich groß. Unterschiedlich
nee, Granular hast du verwendet.
Deswegen, ich wollte sagen, unterschiedlich granular das Mehl.
Granuliert. Die Night Markets sind bekannt, dann etwas, was du sehr gerne konsumierst, wurde hier erfunden, der Bubble Tea. Es gibt noch was anderes. Jedes Jahr findet hier eine der größten LGBTQ-Paraden statt. Steht auch für so freiheitliches Miteinander. Rund 200.000 Menschen, ich glaube sogar mehr, gehen hier auf die Straße und feiern. Ist die größte Pride-Demo in Asien, in ganz Asien. Und hängt auch damit zusammen, war das erste Land, was die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt hat, 2019. Hier in Asien, also Vorreiter oder in dem Sinne, dass du heiraten kannst, wenn du liebst, wenn du heiraten möchtest. Das gab es vorher nirgendwo anders. Also auch das zeigt so eine sehr liberale Stadt, eine liberale Gesellschaft und damit etwas so ganz unter dem Regenbogenbanner überhaupt kein Problem darstellendes, cooles irgendwie Miteinander in einer sehr offenen Gesellschaft, die sogar sehr nett ist. Also Leuchtturm, kulinarisch und kulturell habe ich schon erwähnt. Menschlichkeit, Gemeinschaftssinn, all das kann man hier sehen, geht Hand in Hand, ist eine Inspirationsquelle auch für die ganze Region, ist auch etwas, wenn man sich anschaut, warum, also es gibt eine These, sagen wir mal so, warum anderen Ländern hier in der Nachbarschaft dieses Land so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, ist zum Beispiel auch die Aussage, dass man sagt, Menschen wie wir hier in Südostasien, wir können nicht in Demokratien leben, sondern wir brauchen autoritäre Systeme, wir brauchen eine Partei oder einen einzelnen Anführer, der uns sagt, wo es lang geht. Und das kannst du natürlich besser behaupten, wenn du nicht 100 Kilometer weiter Menschen hast, die so aussehen wie du, die so leben wie du, die die gleichen Vorstellungen haben vom Leben und die komplett demokratisch leben und alles funktioniert, dann ist das ein Problem. Das ist manchmal noch ein größeres Problem, als so diese Insel unbedingt einnehmen zu wollen und dann hier noch irgendwas aufzubauen. Also das ist ein großes Problem für die Menschen, die hier leben, ist einerseits, dass sie so freiheitlich sind und so so offen auch miteinander leben. Und das andere große Asset, eigentlich ihre Lebensversicherung, ist ihre Ingenieurkunst und die technologische, technologische Fortschritt, der auch zusammenhängt mit dem gesellschaftlichen Fortschritt. Also wir kommen jetzt mal zu Taiwan als Gesellschaft. Das ist eine demokratische Erfolgsgeschichte. Das ist ein gesellschaftlicher Fortschritt, für den ja das, was wir gerade besprochen haben, Regenbogenflagge, schon sehr stark steht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Taiwan bis 1987 eine Diktatur gewesen ist. Also man kann an diesem Land komplett ablesen, wie kann es gelingen, dass aus einer echten Diktatur, und ich habe hier vor zwei Tagen auch ein Gefängnis besucht, der Kuomintang, wo halt Regimekritiker unter bestialischen Umständen, das kann man sich nicht vorstellen, so eingepfercht wurden. Auch die Todesstrafe wurde da durchgeführt und wirklich brutal. Und es ist nicht lange her. Und deswegen spielt das Thema so Übergänge und Transitional Justice, das heißt also Übergangsgerechtigkeit, Transitional Justice. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo sowas nicht eine Rolle spielt, weil es immer Übergänge von ungerechteren Systemen in gerechtere gegeben hat. Ob sei es von Menschen, die in der ehemaligen DDR gequält, gefoltert wurden oder die Repressalien erleiden mussten, die geflohen sind aus der DDR. Es gibt Südafrika, die Geschichte nach der Apartheid. Du findest quasi kein Land auf der Welt, wo es nicht mal Übergänge gegeben hat. Und es ist besonders spannend, weil Taiwan es geschafft hat, in so kurzer Zeit politisch gesehen, sich so intensiv zu entwickeln. Es hängt auch damit, wie man mit der Vergangenheit umgeht und die aufarbeitet hier. Also 1987, quasi Diktatur. Chiang Kai-shek, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, hat nach der Flucht hier auf die Insel das Kriegsrecht ausgerufen, um halt alleine durchregieren zu können. Er ist auch sehr alt geworden und sehr lange hier regiert. Und das hat man dann bis 1987 hier quasi aufrechterhalten. Und erst dann kam Parlamentarismus und Parteienwesen, weil das, was wir auch so als ganz normal erachten, hier auch ins Spiel.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Hast du eine Frage, Julius? Ich baller dich zu mit.
Ich bin hochgradig fasziniert. Ich schreibe die ganze Zeit mit, damit ich das dann hinterher noch alles zusammenfassen kann. Ich habe dazu wirklich ausnahmsweise keine Fragen. Es hört sich an, als wäre es eine Reise wert.
Ist es eine Reise wert? Ich habe von diesem Demokratieindex gesprochen. In Asien gilt Taiwan als das demokratischste Land. Gemessen an all dem, was man so messen kann, gibt es einen friedlichen Machtwechsel. Haben die Parteien die gleichen Rechte? Können Politiker frei sprechen? Wie kommen Gesetze zustande? Ganz viele Sachen spielen da rein. Da ist Taiwan weltweit auf Platz 10. Hier in Asien auf Platz 1. Also noch vor Japan, vor Südkorea. Vor vielen Ländern, die wir auch als Demokratien wahrnehmen und die auch Demokratien sind natürlich. Aber gute Nachricht für alle Verfechter von Demokratie, dass sowas auch sehr wohl gut wachsen kann und gedeihen kann.
Auf welchem Platz steht Deutschland?
Bei diesem Demokratieindex? Also unter den ersten 20. Es gibt einen, der nennt sich Freedom House Index. Da habe ich die genaue Platzierung nicht, die kommt jedes Jahr raus, aber da weiß ich, dass Taiwan ist irgendwie leicht vor Deutschland. Wir sind unter den ersten 20 Ländern, aber auch abgesunken. Es gibt so ein paar Mängel im Bereich Pressefreiheit, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland. Und ja, auch so das Wahlen, die Wahl in Berlin zum Beispiel, glaube ich, dass die nicht so richtig funktioniert hat, wird dann auch gemessen und so eingeordnet. Wann gibt es so Nachwahlen? Wir haben jetzt ein Beispiel ist das BSW mit dem Fall, dass da Stimmen irgendwie gefehlt haben. Auch die Frage, wie lange dauert es eigentlich, um festzustellen, was ja eigentlich eher ein mathematisches Problem oder so ein handwerkliches Problem, wie lange dauern diese Aufarbeitungsprozesse? Und das spielt alles da rein. Aber die genaue Platzierung kann ich dir gerade nicht sagen, kann ich gerne nachreichen. So, Menschenrechte in Asien, ich habe es kurz gesagt, Pressefreiheit ist die höchste hier, auch ein Bestandteil natürlich von Demokratie. In Ostasien ist es die Nummer 1, weltweit auf Platz 24. Pressefreiheit bedeutet, kannst du über alles berichten, wirst du aber auch zugelassen. Also Pressefreiheit erschöpft sich ja nicht daraus, dass man so keine Zensur hat, dass es entweder schwarz oder weiß ist, sondern, das sehen wir auch mittlerweile in europäischen Ländern, gar nicht mehr weit weg von uns, werden überhaupt Vertreter der Presse frei eingeladen zu Pressekonferenzen der Regierung. Das sehen wir auf der ganzen Welt, also auch in den USA, werden ja einige dann ausgeschlossen auf einmal von wichtigen Pressekonferenzen und dürfen da gar keine Fragen mehr stellen. Und das ist kein positives Zeichen, das führt dann eher dazu zu einer Herabstufung von in diesen Rankings. Also, Eine ethnisch-chinesisch geprägte Gesellschaft kann sehr wohl Demokratie, Menschenrechte und Pluralismus erfolgreich leben. Dafür steht dieses Land. Und ich will jetzt noch einmal auf das ganz Kleine eingehen, was ich vorhin erwähnt habe. Etwas, was mir immer bewusst war irgendwie in den letzten Jahren, aber wo ich gestern erst durch eine Exkursion in eine Fabrik hier gemerkt habe, worüber man eigentlich spricht, wenn man von Mikrochips spricht und so Halbleiter. Ich habe es gesagt, Lebensversicherung. Also die USA halten Taiwan die Stange und die ganze Welt hat ein großes Interesse daran, dass es Taiwan gut geht und dass hier nichts passiert. Weil Taiwan, die ganze Welt ist abhängig von Taiwan und einem Produkt dieser Insel. Und es ist nicht der Bubble Tea, es sind nicht die Night Markets, es ist nichts anderes, sondern es sind Halbleiter. Semiconductors nennt man das, also Mikrochips. Es gibt keine andere oder nirgendwo auf der Welt ist diese Industrie so fortgeschritten und so integriert in die Lebenswirklichkeit der Menschen hier wie in Taiwan. Es ist unvorstellbar, wie sehr Taiwan die Mikrochip-Industrie dominiert, auch schon seit langer Zeit. Und es ist jetzt in einer Zeit, wo wir über künstliche Intelligenz sprechen und einen permanent wachsenden Hunger an so Rechenkapazität, nochmal ein wichtigeres Asset geworden, ein wichtigeres Gut quasi für diese Insel, weil die ganze Welt davon abhängig ist. Die Leute nirgendwo auf der Welt kriegen das hin, Mikrochips so zu bauen, wie die Leute das hier machen. Das ist total beeindruckend, weil wir reden so über Platinen und so, nicht so diese Beschichtungen, die sind im 2-Nanometer-Bereich mittlerweile.
So
Ungefähr
klein.
so, ja, es ist wirklich sehr
So
klein.
klein.
Lange galt so 9 Nanometer als der Standard, das war schon faszinierend und jetzt ist man so bei 2. Und ich will dazu was sagen. Also, eine absolute Erfolgsgeschichte. Es gibt ein Unternehmen, was dafür berühmt ist, TSMC. TSMC haben viele schon gehört, steht relativ selbstsprechender Name für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Sind deswegen auch in Deutschland ein bisschen bekannter geworden, weil die auch gerade ein Fab, so nennen die das, also ihre Fabriken sind Fabs, in Dresden aufbauen. Eine Woche ist es erst her, dass der Ministerpräsident von Dresden, Herr Kretschmer, hier gewesen ist in Taiwan. Der
Sachsen,
erste,
der
genau,
Ministerpräsident von Sachsen.
ja, von Sachsen, genau, hier gewesen ist, um auch diese Partnerschaft zu feiern. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Volksrepublik China sowas überhaupt nicht gerne sieht. Es gibt dann auch viel Ärger, aber es zeigt, es war der erste Besuch eines Ministerpräsidenten aus Deutschland. Es gab vor einigen Jahren mal den Besuch einer Bildungsministerin. Es gab auch dann großen Ärger von chinesischer Seite. Es ist so, dass alle Länder der Welt vermeiden, in irgendeiner Form das wie eine Anerkennung aussehen zu lassen, dass man quasi sagt, Taiwan ist ein eigenes Land, also hat den diplomatischen Status einer Nation. Deswegen gibt es keine Botschaften hier. Es gibt keine deutsche Botschaft in Taiwan. Es gibt ein deutsches Institut in Taipeh. Und das ist ein bisschen mehr als ein Konsulat, aber es ist weniger als eine Botschaft. Das heißt, es gibt ein Team hier von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um alles kümmern und einen unterstützen, aber es ist keine Botschaft, es hat nicht diesen Rang. Und so geht es auch anderen Ländern und es ist sehr interessant. Aber jetzt wollte ich zu TSMC gehen. Die sind 1987 erst gegründet worden, ist weltweit die Nummer 1 in seiner Branche. Es gibt nichts, was auch nur so in irgendeiner Form in der Nachbarschaft ist von dem, was TSMC auf die Beine stellt. Die bauen Mikrochips. Das ist ihr Geschäftsmodell, was hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe es gestern, vorgestern gelernt in diesem Museum, wo ich gewesen bin, Museum von TSMC. Es ist so, dass diese Mikrochips designt werden müssen. Das macht das eine Team, zum Beispiel ein Team bei Nvidia oder Apple oder Qualcomm ist noch recht bekannt. Dann werden sie hier gebaut und dann werden sie eingebaut, aber wieder von den Firmen, die diese Chips beauftragt haben. Das heißt, die haben, also wenn du es in der Pipeline sehen willst, hier wird es designt. Das ist wohl auch eine sehr komplexe Aufgabe. Aber hergestellt werden kann es nur hier. Dann verschickt Taiwan die Chips an die Konsumenten, die am Anfang diese Chips designt haben. Und für diesen mittleren Bereich, für diese Produktion hat TSMC einen Marktanteil weltweit von 64% hier auf so einer kleinen Insel mit ein paar Millionen Einwohnern. Das heißt, die sind absolut unerlässlich. Auch die Volksrepublik China könnte sich nicht erlauben, auf diese Produktion zu verzichten, weil es einfach niemanden auf der Welt gibt, der diese Mikrochips so bauen kann.
Jetzt habe ich noch eine Frage. War das eine strategische Entscheidung oder ist das durch Zufall so entstanden?
Es ist eine strategische Entscheidung gewesen. Da hat ein Mann, der vorher auch in anderen Technikunternehmen gearbeitet hat, erkannt, das ist die Nische, Und darauf wird es hinauslaufen. Es gab ja vorher auch schon Mikrochips, die dann ganz groß waren, diese alten Computerplatinen und so. Es ist ja auch nichts, wo was neu erfunden wird, sondern man wird es einfach immer kleiner und präziser und erhöht natürlich auch so die Temperaturresistenz. Und ich bin wirklich kein Fachmann dafür, aber ich schwärme davon, weil es einfach super spannend ist. Diese 64% Marktanteil sind der Foundry-Markt, so heißt es, Foundry. DRY, sorry, Foundry. Das ist quasi diese Auftragsherstellung. Aber es gibt noch eine andere Zahl, die noch krasser ist. Es gibt die allermodernsten Halbleitertechnologien, sind die sogenannten Logikchips unter 5 Nanometer Strukturbreite. Das ist jetzt sehr fachlicher Begriff, aber ich habe es hier aufgeführt, weil Taiwan dafür Monopolist ist. Das sind die Chips, die du brauchst, wenn du in irgendeiner Form mit deinem Handy irgendwas machen willst. Dass wir beide jetzt miteinander sprechen, liegt daran, dass die hier so pfiffig sind. Dass wir so eine Podcast-Folge, obwohl wir an unterschiedlichen Enden der Welt aufzeichnen können, da hat TSMC 92% Marktanteil. Niemand kann diese Mikrochips so klein bauen.
Nicht nur an unterschiedlichen Orten, was mir ja gar nicht in den Kopf will, ist, dass es hier mittags ist und bei dir abends. Also wir sind quasi auch noch an unterschiedlichen Zeitpunkten.
Ja.
Das ist
Und
unglaublich.
trotzdem ist es, du, guck mal, wir können uns so ohne Lag, ohne so irgendwie Latenz unterhalten.
Genau, wir können uns ohne Latenz.
Also deswegen hat die Insel auch den Namen Silicon Island. Ja, das ist immer Silicon Valley Bezug und es dient, wie ich gerade gesagt habe, es dient so ein bisschen auch als Lebensversicherung, auch als Silicon Shield dann bezeichnet, also als Silikonschild, weil man hier nicht die Fabriken zerstören will, weil die TSMC-Leute auch strategisch so schlau sind, dass sie zwar Fabriken im Ausland bauen, aber in diesen Fabriken im Ausland werden dann nicht die Chips gebaut, die halt wirklich so der wahre Jakob sind oder so der ganz heiße Scheiß, sondern da baut man dann die so eher normal für einen Toaster oder irgendwas, was weiß ich. Und die wirklich, die Mikrochips, die du brauchst, um richtig was zu reißen, die werden nur hier gebaut. Also wirklich globales Powerhouse hier, wie im Science-Fiction-Film. Die Firma hat 84.000 Mitarbeiter. Letztes Jahr einen Umsatz gemacht von 88 Milliarden Dollar irgendwie und hat aber zweistellige Wachstumsraten. Und steckt überall drin. Also in allen Geräten stecken die Mikrochips in irgendeiner Form drin. Die werden, wie gesagt, von anderen designt, aber hier gebaut und sorgen dann dafür, dass man Videos gucken kann, dass man Sachen runterladen kann, dass alles schnell funktioniert. Und in diesem Museum, wo ich war, hat man auch gesehen, so vor 10 Jahren, wie lange es gedauert hat, 15 Megabyte Video zu laden, vor 5 Jahren oder vor 15 Jahren. Und man erinnert sich irgendwie noch daran, aber so dieser technische Fortschritt ist so
Also
drin.
ich kann dir ganz praktisch sagen, während wir miteinander reden, ich sehe ja die Daten hier, weil wir über ein Tool aufzeichnen, damit wir remote miteinander sprechen können. Jeder von uns hat in der Zeit, die wir miteinander sprechen, was jetzt 38 Minuten sind, 39, 1800 MB erzeugt, die parallel hochgeladen werden. Also wir reden jetzt über Podcastgröße von 3,6 Gigabyte, die wir beide parallel erzeugt haben. Uns flutscht einfach durch, ohne Verzögerung. Es ist atemberaubend.
Und es ist wahrscheinlich jetzt schon fortgeschrittener als die Technologie, mit der man in den 60er Jahren zum Mond geflogen ist. Ne? Das muss man,
Wahrscheinlich.
das hat jeder in der Hosentasche. Und es ist
Nur,
diese
dass die sich einem
Rechenleistung.
echten Problem selber helfen konnten, aber bei uns reicht schon, wenn das Internet ausfällt.
Ja, oder wenn das Handy runterfällt. Ja, also, das wollte ich nur mal sagen. Und TSMC ist keine Firma, die das hier nur im Land behält, sondern natürlich gehört zu dieser strategischen Ausrichtung auch, dass man im Ausland investiert, Japan, USA und Dresden, habe ich gerade erwähnt. Dresden wiederum gibt es jetzt die Frage, diese Ingenieure, also die haben einen absoluten Hunger auch nicht nur an seltenen Erden und all den Dingen, die da drin stecken, in so einer Beschichtung, Nanometer Dicke, brauchen auch gute Maschinen. So ganz eigenständig sind sie dann auch nicht. Sie sind eingebunden in ein globales System. Die einzigen Maschinen, die sie hier einsetzen können, wiederum, kommen aus den Niederlanden. Das ist ASML. Und das sind die Maschinen quasi, die TSMC dann hier in Taiwan einsetzt, um diese Chips zu produzieren, von denen sie aus Kalifornien von Apple beauftragt wurden und die sie dann in China zusammenbauen lassen. Du kannst einfach sehen, wie abhängig wir alle voneinander sind und wie verwoben all diese Technologie miteinander ist.
Diese ASML-Maschinen, die laufen im Übrigen nur mit Chips aus Taiwan, was ein Henne-Ei-Problem ist. Bessere Maschinen brauchen
Besser.
bessere Chips, aber um bessere Chips zu bauen, brauchst du bessere Maschinen.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Also das, Das ist diese Firma sehr beeindruckend, kann ich nur jedem empfehlen. Wir können jetzt darauf nicht weiter eingehen, aber es ist, lohnt sich für jeden, das mal anzuschauen. Und wie kann sowas zustande kommen? Und das haben wir danach gesehen bei einer weiteren Exkursion. Du brauchst also nicht nur Hunger an Material, sondern Hunger an Ingenieuren. Du brauchst einfach Ingenieure, die diese Dinger bauen. Es ist kein so Computer-Business, wo du rechnest und nachdenkst, sondern es ist wirklich so mit Maschinen, aber auch handwerklich. Es wird teilweise auch mit den Händen gemacht, werden hier Sachen gebaut. Das ist auch sehr oft, wir unterschätzen es auch bei Zeiss oder bei Bayer oder bei so Arzneimittelherstellern werden Dinge noch manuell gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Bewegung, die so auch Apotheker lernen, mit dem Mörser Dinge zubereiten. Selbst in Hightech und in den wichtigsten Medizinproduktionen gibt es noch Menschen, die mit dem Mörser so in Schüsseln rühren und denkst immer, warum, ich habe schon mal so eine Führung mitgenommen, dann dachte ich, warum zeigen die das hier? Ist das eine Mittelaltershow oder wollen sie mich? Ja, dass sie so zeigen, so war es früher, aber es sind wirklich, es gibt Dinge, die Maschinen noch nicht können und das ist so eine spezielle Bewegung mit dem Mörser, so diese Rohstoffe zu zerkleinern, dass man daraus Medikamente machen kann. Aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern die Frage, wie kriegt man eigentlich das hin, so viele Ingenieure selbst zu generieren? Der Hunger nach Ingenieuren ist so groß, dass auch aus dem Ausland Ingenieure immer weiter angeheuert werden. Man versucht jetzt auch aus Deutschland Ingenieure anzuziehen. Es werden trotzdem auch mehrere hundert Ingenieure nach Sachsen gehen. Das ist dann nochmal ein anderes Problem, wie die da unterkommen und wo die leben. Was sie auch vielleicht für ein Bild von Sachsen haben, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, google ich natürlich, wie geht es da Menschen, die anders aussehen als die indigene Bevölkerung. Und da gibt es halt Bundesländer, muss man glaube ich auch sagen, die vielleicht bei der ersten Google-Recherche weniger Probleme aufweisen. Das ist, auch deswegen ist Kretschmer wahrscheinlich hier gewesen, der Ministerpräsident, um aufzuklären, dass es eben nicht.
Bisschen sicher, wenigstens ein bisschen sicher ist.
Ja, die Frage ist ja auch, was kann Deutschland gut, was kann Deutschland nicht gut? Und die Integration von so Menschen aus fremden Ländern, die nach Deutschland kommen, um da zu arbeiten, ist nichts, wo wir besonders stolz drauf sein können, glaube ich.
Ja, wobei ich könnte mir fast vorstellen, aufgrund der sozialistischen Freundschaft mit dem kommunistischen Vietnam, sind die Deutschen, ohne Spaß jetzt, sind die Ostdeutschen ja schon an den Anblick von Asiaten einigermaßen gewöhnt. Jetzt, weißt du, also es ist kein, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so schwierig ist. Ich hoffe,
Ja,
das ist
und auch wenn
überhaupt,
die
das
Sachsen.
ist so, ist total wirr, dass wir da überhaupt drüber nachdenken müssen, aber anderes Thema. Bleiben wir bei den guten Nachrichten.
Naja, es ist auch Baden-Württemberg und Bayern hätten auch gerne TSMC-Standorte und
Haben sie aber nicht.
können sie aber noch bekommen. Also das Ende der Leiter hier ist noch nicht erreicht. Also, und um die Frage zu beantworten, war ich bei TSRI. TSRI, das ist gleich nebenan so eine Ingenieursbude, die ist dafür zuständig, Ingenieure auszubilden und vorzubereiten. Und als wir da waren und verstanden haben, wie dieses Ökosystem funktioniert, hast du gemerkt, dass die ganze Gesellschaft daran mitarbeitet, dass es irgendwann genug Ingenieure gibt, um diese Mikrochips herzustellen. Es ist vom Kindergarten, es gibt Respekt für die Menschen, es gibt so sehr früh schon Programme, wo man lernt, wie man handwerklich Computer bauen kann, wie man Mikrochips bauen kann. Und du siehst, das ist dann nichts, was du einfach kopieren kannst und sagst, hey, wir machen das jetzt auch. Wir nehmen hier mal irgendwie ein paar Millionen Euro in die Hand und bauen so eine Chipfabrik. Sondern das basiert auf einem eingebetteten System. Also es ist auch nicht nur eine Fabrik, ne? Du brauchst die ganze Logistik, die Produkte, die Maschinen, du brauchst Leute, die Maschinen reparieren. Das ist alles, diese Insel ist komplett darauf ausgelegt, dieses eine Produkt zu bauen, nachdem die ganze Welt massiven Bedarf hat. Und das sieht man sehr gut bei TSRI. Also die machen Prozessforschung, gucken sich an, wie werden diese Chips produziert und lehren quasi dann Ingenieure, wie man das bauen kann.
Hast du noch mehr gute Nachrichten? Das hört ja gar nicht auf. Es ist ein richtiger Exkurs, Wissensexkurs.
Es sind ja spannende Dinge, weniger gute Nachrichten. Jetzt ist ja die Frage, wie können wir davon profitieren? Was habe ich davon? Weil es ja gute Nachrichten sein sollen, die nicht nur Menschen am anderen Ende der Welt helfen. Erstmal ist es einfach toll zu sehen, wie sich ein Land umstellen kann und einstellen kann. Und viele von uns haben ja die Frage, wo gewinnen wir eigentlich Zuversicht? Warum denken wir alle, es wird alles schlechter? Die Zahlen sagen, ging den Menschen noch nie so gut, auch in Deutschland. Dann sagen die Zahlen, wir sind ein reiches Land. Gleichzeitig haben alle ja das Gefühl, es geht gerade alles vor die Hunde. Und wir leben in so einem Mix, dass wir außenpolitisch will man gar nicht mehr die Nachrichten anschauen. Innenpolitisch sind wir auch immer unzufrieden. Alles wird teurer. Und dann zu sehen, dass Länder es schaffen, mit neuen Ideen und mit so einer Einstimmung und mit einem kulturellen so Push auch auf Ziele hinzuarbeiten, wenn man das sieht und miterlebt, dass unterschiedliche Länder das machen können, dann gewinnt man, glaube ich, daraus auch so ein bisschen Zuversicht, dass uns das auch gelingen kann, weil es uns ja auch schon gelungen ist in der Vergangenheit. Also rauszugehen in die Welt und zu lernen und dann zu Hause Dinge zu kopieren, ist, glaube ich, gut. Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, ich bin hier mit der deutsch-taiwanischen Dialogplattform. Das ist eine Erfolgsgeschichte, ist im letzten Jahr eingerichtet worden, von der Bundesregierung unterstützt, also vom Auswärtigen Amt, und bringt Politiker, Wissenschaftler, NGO-Vertreter, Journalisten zusammen von jeweils beiden Seiten. Es gibt dann so einen harten Kern von Leuten, die sich für das andere Land sowieso interessieren. Also es gibt Leute, die in Heidelberg studiert haben oder in Tübingen hier in Taiwan. Und die haben dann so eine Affinität zu Deutschland. Und es gibt in Deutschland Leute, die in der deutsch-taiwanischen Gesellschaft sind und die schon mal hier gelebt haben oder hier leben. Aber die Aufgabe von so einer Plattform ist natürlich, das breiter bekannt zu machen und Leuten von dieser Freundschaft und von diesem Land zu erzählen, die sonst nicht davon erfahren. Jetzt so wie du bist ja schon ein bisschen weiter auch interessiert natürlich, aber Aufmerksamkeit zu schaffen und so ein bisschen Wissen darüber überhaupt herzustellen, ist ganz wichtig. Und Vertrauen herzustellen und eben zu sagen, es muss nicht immer nur Diplomaten sein oder Unternehmen, die diesen Schritt gehen, sondern wir alle können uns auch mehr für andere Kulturen interessieren. Dafür ist diese deutsch-taiwanische Dialogplattform wirklich auch ein historisches Signal und etwas, was gut funktioniert unter diesem Vorbehalt der Ein-China-Politik. Also Deutschland erkennt nur Peking offiziell an, nicht Taipeh als Vertretung Chinas, aber auf Arbeitsebene rücken beide dann doch immer dichter zusammen und tauschen sich aus.
Sehr spannend. Ich habe sehr wenig Fragen gestellt, weil ich sehr viel gelernt habe und es nicht viel zu fragen gab. Es war sehr schön. Danke, Christian, dass du das vorbereitet hast. Ich fasse das mal zusammen. Ich habe die wesentlichen Stichpunkte aufgeschrieben. Es gibt ein Silicon Shield und dieses Silicon Shield sorgt dafür, dass du heute Abend noch richtig lecker Abendbrot haben wirst auf dem Street Market zusammen mit freundlichen Menschen in einer offenen Gesellschaft, die alle zeigen, dass Demokratie funktioniert und dass man sich auch aus einer Diktatur rausarbeiten kann. Und wenn es richtig gut läuft, kriegst du noch eine ausgewählte Zeitung in die Hand und kannst ein bisschen, das ist dann Chinesisch lernen und dein Bubble Tea trinken, weil Taiwan den Bubble Tea erfunden hat. Und wenn du mir was mitbringen willst, dann pass auf, Labubu. Das hast du.
Labubu.
Ja! Habe ich mir aufgehoben, bis zum Schluss.
Aber wo kommen die her, die Labubus? Die kommen aus Japan,
Keine
oder?
Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur geguckt, wie die Dinger heißen und sie heißen
Jetzt lass uns nicht die Folge damit enden, dass die Leute denken, ich habe über Labubus geredet oder dass sie von hier kommen.
Woher kommen die
Aus
Labubus?
China. Die kommen aus China.
Also fast von da. Fast von da.
Fast von da, aber schwieriges Thema jetzt, also.
Wir beenden das aber positiv. Du bringst mir ein paar Labubus mit und heute Abend hast du noch eine richtig gute Zeit und noch ein Video und genieß den Tag morgen noch. Ich wünsche dir eine richtig gute Zeit morgen. Pass auf dich auf, werd gesund und denk dran, deinen Kindern was mitzubringen. Falls du dich fragst, was das Thema beim nächsten Mal ist, hast du schon mal was von sogenannten Bewegungssnacks gehört?
Bewegungsnext? Nein.
Bewegungssnacks. Schon wenige Minuten Bewegung am Tag, wenige Minuten sorgen für eine Verbesserung der Gesundheit, für eine Verbesserung des Wohlbefindens. Und wir werden nächste Woche, basierend auf dieser guten Nachricht und auf den Studien, die es dazu gibt, mal gucken, wie sich Sport ganz generell auf das Leben auswirkt, wie positiv oder vielleicht auch negativ. Aber es ist ja der Good Cast, nicht der Bad Cast.
Cool, sehr spannend.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.